Ja, das ist die Gretchenfrage, die Kernfrage im Grunde der Klimadebatte. Wie kommen wir aus diesem Dilemma raus? Wir brauchen billige Energie und wir wollen die Energieversorgung umstellen auf CO2-arm.
Die Lage. Der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes.
Liebe Mitglieder und Freunde des Deutschen Bundeswehrverbandes, herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Lage. Wir haben diesmal in unserem Magazin einen Klimaschwerpunkt. Und was wäre da nicht besser geeignet, als mit einem Experten auch zu sprechen, der ein populäres Buch veröffentlicht hat. Axel Bojanowski heißt er. Er ist Chefreporter für Wissenschaft bei der Tageszeitung Die Welt, war vorher beim Spiegel, bei der Süddeutschen Zeitung. Viel rumgekommen als Journalist und auch als Wissenschaftler. Dazu, wie er auf das Thema gekommen ist, wird er uns gleich ein bisschen was erzählen. Aber spannend ist eben, dass aktuell vor einigen Wochen ein Buch erschienen ist, das da heißt, was Sie immer schon über das Klima wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten. Und da kommt man fast, wenn man schon das Inhaltsverzeichnis liest, lieber Herr Bojanowski, herzlich willkommen erstmal.
Ja, vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr.
Ja, man kommt, also mein erster Eindruck war, das Buch ist auch ein bisschen eine Provokation, kann das sein, in dieser aufgeheizten Debatte?
Es wirkt dann immer leicht wie eine Provokation, wenn man Dinge zitiert, die eigentlich in wissenschaftlichen Studien stehen, weil die Diskussion über das Klima sich verengt hat, dass viele Dinge gar nicht gehört werden und viele Dinge gar nicht besprochen werden. Dann wirkt das manchmal sehr provokant, aber im Grunde ist mein Buch dokumentarisch. Es erzählt anekdotenhaft das, was wie das Wissen in der Klimaforschung entstanden ist und wie es politisch missbraucht wird oder gebraucht wird, wie die Klimaforschung von Trittbrettfahrern gekapert wurde. Und das ist eben im Grunde eine Dokumentation anekdotenhaft serviert.
Sie haben sich ja dem Thema Klima vor allem auch angenähert, weil Sie in die Richtung studiert haben, nämlich Geowissenschaften mit den Schwerpunkten Paläoklimatologie, Geophysik und Meereskunde. Wie sind Sie dann aufs Klimathema gekommen, persönlich, von der Wissenschaft, vom Studium her?
Über die Paläoklimatologie, das ist Teil meines Studiums gewesen, auch mein Diplomthema, also mein Studienschwerpunkt gewesen. Und das war interessant, weil das waren die 90er Jahre und da war Klimaforschung im Grunde noch ein Orchideenfach, aber es war gerade so ein Umbruch. Es ging gerade so los, dass es die UN-Klimakonferenzen begannen gerade und so Forscher an meiner Uni stellten fest, dass wenn sie Climate Change, also Klimawandel, auf ihre Studien schrieben, dass dann die Genehmigungsrate der Studien für die Studien, für die Forschungsgelder dann dramatisch stieg und so sattelten sehr viele um und betitelten ihre Studienfelder plötzlich um und alles war plötzlich Climate Change. Die Forschung hat alles an sich gesogen, ja, die Klimaforschung, und ich war eben sozusagen von Beginn an dabei in den 90er Jahren und habe das aus der Nähe verfolgt und da bin ich auch als Journalist dann dabei geblieben, bei denen ist mein Hauptthema geworden und geblieben, und es hat eben diese politische Note bekommen, die am Anfang nicht für mich sichtbar war, auch diese soziologischen Aspekte, und es ist eben auch viel Geld dabei und so weiter. Und das alles, das kam für mich überraschend, ja, damit war ich am Anfang nicht konfrontiert, ich hatte mich nur mit der Wissenschaft beschäftigt. Umso interessanter fand ich, dass es dann oft gar nicht um Wissenschaft geht, wenn es vermeintlich um Wissenschaft geht. Und insofern haben sich da mehrere Ebenen für meine journalistische Arbeit ergeben.
Sie sind ja jemand, der das ganze Thema von vielen Seiten beleuchtet und nicht nur einseitig, wie sich das gehört für einen guten Journalisten. Aber vor allem sagen Sie auch wieder provokant, dass im Prinzip nach vielen Jahrzehnten der Diskussion und Debatte und diversen Klimagipfeln die alte Klimabewegung im Prinzip tot ist und wir eine neue bräuchten, die weniger ideologisch ist. Wie können Sie das erklären? Was steckt dahinter?
Ja, man muss, das ist interessant. Also wie ist die Klimabewegung entstanden? Ja, sie kommt aus der Umweltbewegung. Die Umweltbewegung wurde in den 70er Jahren so als antikapitalistische, Anti-Industrie, Anti-Fortschrittsbewegung gegründet und von linken Bewegungen wurde vereinnahmt. Im Grunde war sie Keimzelle einer linken Bewegung. Und die Umweltbewegung hat natürlich sehr, sehr viele wichtige Dinge vorangetrieben. Ja, es gab ja, der Umweltschutz in den 70er Jahren war ja vor allem in den 60ern noch, war dringend notwendig, eine Verschmutzung von Wasser und Luft und so weiter. Da wurde viel getan. Viele technologische Lösungen, gerade vor allem in kapitalistischen Staaten, waren eben möglich, wo das Geld eben da war, um dann die Umwelt zu schützen. Und daraus ist dann auch die Klimabewegung entstanden. Das heißt, sie schleppt ein Erbe mit sich rum, das politisch sehr klar zu verorten ist. Und sie hat sich bestimmten alternativen Energien verschrieben. Also sie ist sehr eng an die Branche der Wind- und Sonnenenergie geknüpft. Und sie setzt sehr stark auf staatliche Subventionen und auf Dirigismus. Ja, also das ist sozusagen, das ist deren das Konzept dieser Bewegung. Und diese Bewegung lebt eben mittlerweile, wie das bei großen Bewegungen immer so ist, auch für sich selbst. Also man versucht sich selber eben auch relevant zu machen, man versucht Einfluss zu vergrößern und so. Das ist alles ganz normal. Das ist aber in einem großen Ausmaß geschehen. Und zwar auch dergestalt, dass eben andere Bewegungen an den Rand gedrängt wurden. Ja, auch gerade eben ja auch Wissenschaftler aus Ökonomie und Technologie, Energieforschung, die nicht sozusagen die sich nicht einbinden ließen in diese sehr verengte Art der Energiewende, der Klimapolitik, die wurden auch dann ausgeschlossen. Da herrscht eben ein sehr starker Manichäismus, also eine gut-böse Rhetorik herrscht eben vor in dieser alten Klimabewegung. Man kämpft sozusagen, man braucht das Böse, man muss es markieren, um selber eben auf der Seite des Guten stehen zu können und sich selbst auch als Weltretter zu inszenieren. Die alte Klimabewegung hat viel erreicht, hat wichtigerweise auf dieses Klimaproblem hingewiesen, kann für sich in Anspruch nehmen, dieses Problem auf die oberste Agenda der Weltgemeinschaft im Grunde gebracht zu haben. Das ist eine große Errungenschaft. Aber es gibt eben diese Kehrseite und es wäre jetzt an der Zeit, eben die Debatte zu öffnen und auch andere Klimabewegungen, die sich jetzt so gründen und die gerade so entstehen, mit einzubeziehen in diesen Klimadialog, um eben die Lösung des Klimaproblems zu erreichen.
Denn wir sind ja in einem Menschheitsdilemma. Wir wollen einerseits die Erderwärmung stoppen, anhalten, aufhalten, wie auch immer. Andererseits brauchen wir billige Energie für unsere Wirtschaft. Wie kommen wir aus dem Dilemma?
Ja, das ist die Gretchenfrage, die Kernfrage im Grunde der Klimadebatte. Wie kommen wir aus diesem Dilemma raus? Wir brauchen billige Energie. Und wir wollen die Energieversorgung umstellen auf CO2-arm. Und das ist im Grunde, das ist die entscheidende Frage und die ist eben, im Grunde könnte sie nicht komplizierter sein, aber eben die alte Klimabewegung tut so, als ob es nur da um guten Willen ginge. Ja, dass man im Grunde nur wollen müsste und dann würde das gelingen, dass man eben plötzlich alle auf CO2-arme Energie weltweit umstellen könnte. Aber in Deutschland zeigt sich ganz besonders, dass das eben nicht so ist, dass es nicht so einfach ist, denn die deutsche Energiewende zeigt quasi symptomatisch, dass es vor allem wahnsinnig teuer ist, per Dekret, quasi per Verordnung, die Energieversorgung umstellen zu wollen. Und das ist eben, ja, es ist eben teuer und es gelingt eben auch nicht, die CO2-Emissionen wirklich zu lindern. Ja, das ist eben das Problem. Also Deutschland hat eben gezeigt, dass es extrem teuer ist, die Energieversorgung per Dekret umstellen zu wollen und dass man eben Technologie bräuchte, ja, dass man eben andere Technologie, fortschrittliche Technologie bräuchte. Mit der herkömmlichen Technologie, obwohl es immer gesagt wird, ist die Energieversorgung nicht so einfach umzustellen, weil es wird zwar immer gesagt, Wind und Sonne schicken keine Rechnung, soweit richtig, aber das alles, was man eben im Backup braucht, also die Leitungen, das Leitungssystem, was noch nie so gebaut wurde, wie es in Deutschland gebaut werden soll, wo es keine Erfahrung gibt, auch Speichertechnologie, die es in Deutschland überhaupt nur im Ansatz gibt, ja, die eigentlich auch weltweit im großen Maßstab auch nicht vorhanden ist. Das müsste alles erforscht werden. Man braucht eigentlich auch, man braucht weiter, man muss eben auch Grundlastenergie haben, den Wind und Sonne. Und da ist eben auch unklar, was das sein soll. Diese Wasserstoffidee in Deutschland ist eben sehr illusorisch, weil sie auch wahnsinnig teuer ist. Und teuer wäre, der Wasserstoff müsste eben auch im Ausland produziert werden und so. Man will aber keine Kernenergie, die ja eigentlich klimafreundlich ist. Also da ist alles sehr unausgegoren.
Sie fassen das ja zusammen, indem Sie sagen, ja, unsere Klimapolitik fällt uns jetzt eigentlich auf die Füße.
Ja, genau. Also das, dann meine ich, dass eigentlich, also die in Deutschland, Deutschland hat gezeigt, die Energiewende läuft auf teure Energie hinaus, auf extreme Kosten für den Bürger. Das wird dann versteckt im Staatshaushalt. Ja, hunderte von Milliarden zahlen wir mit unseren Steuergeldern für Subventionen, damit sich Wind und Sonne durchsetzen. Aber dieses Geld, das verpufft eben. Ja, das ist eben so, es wird damit was gebaut, aber es wird damit nichts weiter dann produziert. Ja, das sind eben versenkte Kosten. Und man sieht eben, dass es dann nicht zu einer systematischen Rückgang der CO2-Emissionen führt, während in Frankreich mit Kernenergie die CO2-Emissionen eben viel, viel geringer sind als in Deutschland, zeigt Deutschland eben, dass es eben ja nicht erfolgreich ist im Klimaschutz, obwohl es eben diese teure Energiewende hat und obwohl es diese teure Energie hat. Ja. Und teure Energie, das muss man sich klar machen, ist hochgefährlich, weil Wohlstand immer mit der Verfügbarkeit von Energie korreliert ist.
Also das war schon immer so in der Wirtschaftsgeschichte. Ne?
So ist das, genau. Das ist die entscheidende Größe. Verfügbare Energie ist die entscheidende Größe, um Wohlstand zu erzeugen und Wohlergehen zu ermöglichen. Und das heißt, wenn die Energie teurer wird, dann sehen wir jetzt Deutschland, dann passiert nicht irgendwas plötzlich mit einem Knall, etwas ganz Schlimmes, sondern schleichend ändert sich die Wirtschaft, ja, es wandern Unternehmen ab, die Leute versuchen weniger Energie zu verbrauchen und so weiter. Das finden dann Degrowth-Anhänger gut, aber es sorgt sich dafür, dass das Wohlstandsniveau sich senkt und dass es weniger attraktiv wird, auch in Deutschland sich anzusiedeln als Unternehmen. Und dass diese ganzen Koordinaten führen eben dazu, dass eigentlich Deutschland auf dem Weg ist, eben zum Wohlstandsverlust, ja. Und so einen Weg wird keine andere Ökonomie der Welt wird das kopieren wollen, ja. Also,
Sie gucken sich das wahrscheinlich an und denken sich, so machen wir es besser nicht. Was ja ein Kernpunkt dabei ist, ist ja auch, Sie sagen ja auch, die wissenschaftliche Debatte und die gesellschaftliche Debatte haben sich quasi entkoppelt zum Thema Klimawandel. Ja. Wie kann man den Spagat beschreiben? Was ist da passiert?
Ja, das liegt eben daran, dass sich es liegt eben auch an dieser großen Lobby, die quasi sich das aus der Wissenschaft herauspickt, was ihr nützt und das dann im öffentlichen Dialog, in der öffentlichen Kommunikation quasi als die Wissenschaft gilt, ja. Aber da ist der Kontakt zwischen öffentlicher Diskussion und wissenschaftlicher Diskussion, der ist nur noch sporadisch vorhanden. Also das, was in der Wissenschaft, das ist jetzt naturwissenschaftliche Klimaforschung oder Ökonomie, Klimaökonomie oder Energietechnologie, was da wirklich über Energieversorgung und Klima diskutiert wird und was da wirklich vorhanden ist, das wird eben nur selektiv in die Öffentlichkeit getragen und dann ist immer gerne so, dass es der eigenen Lobby nützt. Das ist ganz typisch, ja, für jede Art von Lobby, auch für die damalige Atomlobby, für die Kohlelobby, für die Erdöllobby. Alle haben immer versucht, das sozusagen aus der Wissenschaft herauszunehmen, was ihnen nützt. Da ist diese aktuelle Klimalobby nicht anders, ja. Man muss eben, aber man müsste eigentlich eben den Anschluss an die Wissenschaften wieder stärker herstellen, um eben diese deutsche Energiewende insbesondere zu erben, ja, um zu sehen, wie kann man da neue Wege versuchen, wie kann man die Kosten senken, wie kann man den CO2-Ausstoß effektiv und effizient minimieren. Das wären die großen Fragen, aber dafür, dass diese alte Lobby sorgt eben dafür, diese alte Klimabewegung, das sperrt sich eben dagegen, ja, weil das quasi das würde ihren Einfluss eben mindern, wenn plötzlich die Debatte geöffnet würde für andere Kräfte.
Wenn ein Politiker sich jetzt fragen würde, am besten von den Grünen, vielleicht der Wirtschaftsminister gar, was Sie empfehlen würden, wenn die Politik auf Sie hören würde, in dem Fall, um Wirtschaft und Klimaschutz zu versöhnen zum Beispiel. Was wäre Ihr Rat, wenn Sie einen geben wollen?
Ja, ich sehe mich immer als Journalist nicht in der Position, den Ratschläge zu erteilen. Ich versuche immer eher zu beschreiben, was da ist an Wissen. Und dann eben Dilemmata zu beschreiben, Probleme zu beschreiben, um einen öffentlichen Dialog zu ermöglichen. Und ich würde, mein Rat, wenn man dann so will, wäre, diesen Dialog eben zu öffnen. Also, dass man eben Energieforscher, Ökonomen mit einbezieht, die bisher eben aus der Debatte mit Gewalt herausgehalten wurden, die eben zeigen, dass man, was eben möglich wäre, ja, dass der Handwerkszeugkasten in Sachen Klimaschutz eben nur zum ganz kleinen Teil eben geöffnet wurde. Der größte Teil des Handwerkszeugs liegt drin und man fasst es nicht an, weil es eben dieser alten Lobby nicht nützt. Und dazu gehört eben der Emissionshandel, der nur sehr, der Handel mit CO2-Zertifikaten, der eben nur sehr rudimentär betrieben wird und viel stärker ausgeweitet werden müsste. Und dazu gehören auch eben neue Technologien, die ja auch gerade die deutsche Energiewende verlangt sehr stark nach neuer Technologie, fortschrittlicher Technologie. Ja, auch da wird eben wenig drüber geredet. Und wenn man aber, wie ich öfter mit Energieforschern spricht, die winken oft nur noch sarkastisch ab. Ja, also die sagen eben schon seit Jahren, die deutsche Energiewende kann nicht funktionieren. Aber das sind dann Leute, die auch in der Öffentlichkeit, sobald sie dann mal das Wort erheben, auch sofort diffamiert werden, eben durch diese sehr gut vernetzte alte Klimabewegung. Und das ist eben ein riesiges Problem geworden, weil es letztlich eben für Deutschland sehr teuer wird und eben auch langfristig unglaubliche Schäden eigentlich an unserem Land dadurch verursacht werden können.
Das heißt, am Ende, man muss durchaus auch darüber reden, die Kernenergie mit einzubeziehen in die Energiewende?
Ja, das ist vollkommen eindeutig. Also das ist in Deutschland ist ja ein Sonderfall. Diese Atomangst, die es in Deutschland gibt, die gibt es auch in Österreich und sonst ist sie in der Weltweit nur sporadisch vorhanden. In Deutschland kam das, ist es ja quasi diese Anti-AKW-Bewegung, der Nukleus der linken Widerstandsbewegung in den 70er Jahren gewesen. Als so die Friedensbewegung schwächelte, hatte man mit der Anti-AKW-Szene plötzlich einen neuen Gründungskern, wo sich alles drum scharte. Und wie schwer es ist, abzuschütteln, hat man ja letztes Jahr gesehen, als Jan Habeck entscheiden musste, ob er jetzt wenigstens die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland während einer Energiekrise nicht ausschalten würde. Und er hat sie ausgeschaltet, obwohl Deutschland eben in einer Energiekrise steckte. Das zeigt eben, wie eng die grüne Bewegung mit der Anti-AKW-Bewegung verschmolzen. Das ist letztlich ihr Nukleus. Und das ist natürlich ein Problem, weil die Kernenergie die sicherste Energietechnologie ist, also in der weltweit pro Leistung werden am wenigsten Schäden verursacht. Und das ist, es gab zwei große Unfälle mit alten AKW, aber die modernen AKW sind viel sicherer. Auch die Endlagerproblematik wird gelöst. In vielen Ländern werden Endlager gebaut oder konzipiert. Es gibt in Deutschland diese das ist eben eine tief verwurzelte, sehr kulturell geprägte Atomangst, die in Deutschland gepflegt wird von der älteren Generation. Aber diese ältere Generation sorgt eben, das ist eben auch Teil dieser alten Klimabewegung, die sorgt eben mit dieser Anti-AKW-Strategie dafür, dass Deutschland einen ganz wichtigen Baustein der Klimaschutzpolitik nicht verwendet, obwohl eben Deutschland führend war in Kerntechnologie, obwohl Deutschland viele Atomkraftwerke hatte und damit eben, wie Frankreich jetzt ja auch, eigentlich sehr CO2-arm hätte wirtschaften können. Ja? Und wenn man eben sieht, dass Länder, die kein großes Potenzial an Wasserkraft haben, Wasserkraft wäre eine Alternative zur Kernkraft, ja, das ist auch CO2-arm und sie würde eben grundlastfähig sein, also immer 24 Stunden Energie liefern können, eben auch wenn Wind und Sonne gerade nicht verfügbar wären. Aber Deutschland hat eben kaum Berge, deswegen ist Wasserkraft in Deutschland auch keine Lösung. Das heißt, Deutschland ist das einzige große Industrieland, das, obwohl kein großes Wasserkraftpotenzial da ist, eben trotzdem ein Anti-AKW-Fetisch fliegt.
Ich glaube, Siemens war ja bei der Technologie mal führend. Ich habe die Tage gelesen, dass die tschechische Regierung den Auftrag für neue AKW jetzt nach Südkorea vergeben hat.
Ja, das ist ganz typisch. Also auch es gibt auch Technologie für neue Kernkraftgenerationen, deren Erfinder ist nach Kanada ausgewandert, ne? Und auch von Deutschland aus. Und die sind vertrieben worden. Ja, das ist regelrecht diese Antitechnologie, das ist eben so im Kern der alten Klimabewegung auch verankert. Diese Antitechnologie, Strategie, dass man das Strategien nicht nennen, sondern dieses antike Industriegefühl, dass man eben Technologie jeder Art eigentlich ablehnt, sobald sie irgendwie dazu geeignet ist, eben größere Industrie zu versorgen. Ja, das ist diese Industriefeindlichkeit, mit der diese alte Umweltbewegung eben einherging. Und
das stimmt. Ich erinnere mich in meiner Heimatregion in Westfalen ist in den 70er, 80er Jahren mal ein Thorium-Hochtemperaturreaktor, der sogenannte THTR in Hamm-Üntrop gebaut worden und nach heftigen Protesten inzwischen zurückgebaut. Die Technologie wird aber jetzt in China, glaube ich, mit großem Erfolg weiterverfolgt.
Ja, da kann man ja ganz viele Dinge aufzählen. Also in Deutschland hat es ja so viele Technologie vertrieben. Also es geht ja beim Transrapid los und jetzt auch Fracking gerade. Nicht Fracking-Gas wird in Deutschland so getan, als ob da wurde eine Angstkampagne auch gestartet gegen Fracking. Wurde behauptet, das Grundwasser wird verseucht oder das Leitungswasser fängt an zu brennen. Das ist alles Unsinn, nicht? Das ist eine längere Geschichte, wie diese Geschichten entstanden sind. Dahinter steckt auch eine Lobby, die eben unter anderem auch russisches Gas nach Deutschland bringen wollte. Und Deutschland eben sein eigenes Gas eben vergraulen wollte, was auch gelungen ist. Das heißt, Fracking-Gas hätte Deutschland auf Jahrzehnte eben Erdgas gehabt, auf Jahrzehnte hinaus. Das bleibt im Boden, weil die Leute Angst vor Fracking haben, was eben wissenschaftlich unhaltbar ist. Und jetzt kaufen wir Fracking-Gas aus den USA, ja, weil wir eben Gas brauchen. Und das ist eben und diese Fracking-Technologie, das darf man da schon auch führen. Ja, diese Firmen sind auch ins Ausland ausgewandert jetzt, wo wir sie eigentlich jetzt wirklich bräuchten, weil wir müssen kurzfristig eigentlich, das sagen Wissenschaftler in großer Zahl, eben seit langem, man müsste eigentlich in Deutschland fracken, um günstig an Erdgas zu kommen. Wir haben jetzt die Technologie gar nicht mehr so zur Verfügung. Das heißt, wir müssten auch auf ausländische Firmen ausweichen.
Sie haben gerade das Stichwort USA gebracht, die machen es ja. Deswegen auch die Frage, solange die USA, China, Indien, auch als Schwellenland, bei diesem großen globalen Kampf gegen die Erderwärmung nicht so richtig mittun, weil sie natürlich ihren eigenen wirtschaftlichen Fortschritt sehen, wir als Deutsche allein werden es wohl nicht schaffen, oder?
Nee, genau, das ist genau auch der Kern des Problems. Dieses Klimaproblem ist ein spieltheoretisches Problem. Ja, also man muss eben Leute dafür sorgen, dass viele große Länder gleichzeitig mitmachen. Und das geht nicht mit Verordnung. Ja, in Deutschland wird immer so getan, als ob man könnte die Welt irgendwie zwingen in einen Klimavertrag und Klima, in klimaschonendes Handeln. Das ist natürlich Unsinn. Also kein Land außer vielleicht Deutschland wird freiwillig seine Wirtschaft ruinieren. Das heißt, man muss sozusagen man muss dieses Problem spieltheoretisch lösen. Man muss es attraktiv machen, auf CO2-arme Technologien umzusatteln. Ja, und es muss also kostengünstige Alternativen geben zur CO2-intensiven Energieversorgung. Und das muss das Ziel sein. Und man kann das eben, das haben ja Ökonomen schon in 70er Jahren vorgerechnet, man kann so etwas schaffen, indem man eben Emissionshandel ausweitet, also die CO2-Zertifikate verknappt und damit eben an geeigneten in CO2 dort einspart, wo es eben effizient ist, wo es nicht so viel kostet. Und die Stellen verkaufen dann eben, oder diese Firmen verkaufen dann ihre CO2-Zertifikate, die sich nicht nutzen, an Stahlwerke beispielsweise oder andere Firmen, Unternehmen, die eben nicht so einfach CO2 sparen können. Und diese Art von Emissionshandel auszuweiten und dann in einem Klimaclub weltweit immer mehr Staaten aufzunehmen, die diesen Emissionshandel eben durchführen und an den Grenzen eben CO2-Abgaben einzuführen, die dann eben Länder zahlen müssen, die nicht im Emissionshandel sind, damit die eben keinen Vorteil haben mit ihrer damit. Und sozusagen könnte es dann immer für außenstehende Länder immer attraktiver werden, in diesen Klimaclub aufgenommen zu werden, weil man eben dann ohne CO2-Abgabe mit den großen Ländern, die schon im Klimaclub sind, handeln könnte. Ja, genau. Diese Idee ist uralt, aber es wird eben auch sofort, sowas wird auch immer gleich wie soll man sagen, diffamiert, weil das eine marktwirtschaftliche Lösung ist. Und Marktwirtschaft ist etwas, was diese alte Klimabewegung immer sehr, mit der Klimabewegung sehr fremdelt, weil Marktwirtschaft eben ja den Einfluss jeder Art von Lobby minimiert. Ja, also da ist dann plötzlich nicht, man könnte, wenn man diesen Emissionshandel komplett konsequent auf Europa ausdehnen würde und dann eben weltweit, könnte man alle möglichen anderen Kosten und Klimaschutzgesetze und alle möglichen Subventionen und Sanktionen und Gesetze und Zahlungen, Abgaben, könnte man alles streichen, ja, weil man hätte dann ein übergeordnetes System, was eben für eine Senkung, eine systematische Senkung der CO2-Emissionen sorgen würde. Und wie gesagt, aber das davon bräuchte man dann keine Klimalobby mehr, weil das so regelt sich dann.
Stichwort Technologie und Wirtschaft. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ist gerade aktuell dabei, in Brüssel einzufordern, von der gerade wiedergewählten Frau von der Leyen, das Verbrennerverbot zu stoppen. Sind Sie da seiner Meinung?
Also,
das ist ja eine Technologie, die in Deutschland perfektioniert hat, den Verbrennungsmotor.
Genau. Ich fühle mich immer schwer, so Ratschläge zu erteilen. Ich will nur beschreiben, was passiert ist. Also, das fand ich auch sehr bemerkenswert 2018, als es nämlich deutsche Umweltministerin Schulze damals war, die sich am vehementesten bei der Europäischen Union dafür eingesetzt hat, CO2-Grenzen für Autos möglichst restriktiv zu gestalten. Also es war Deutschland, ja, und das eben mit seiner wichtigen Autoindustrie, dass sich selbst besonders stark dafür eingesetzt hat, diese Autoindustrie mit Restriktionen zu belegen, eben die CO2-Grenzwerte möglichst niedrig anzusetzen. Und da haben sich auch ausländische Journalisten damals gewundert, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, wieso wollt ihr denn eure Autoindustrie wollte die nicht mehr haben oder wie, ne? Das gab großes Unverständnis und es gab natürlich auch, wie soll man sagen, man hat sich auf die Hände gerieben, dass Deutschland quasi da so, so handelte. Und das heißt, dieses Vorpreschen und sozusagen, das ist ja auch so eine Moralökonomie, ja, man geht dann eben nach Hause als Umweltministerin aus Brüssel und sagt dann eben in den großen deutschen Medien, ja, guck mal, ich habe ganz stark für CO2-Grenzwerte gekämpft als deutsche Umweltministerin. Ich bin doch eine große Klimaschutzvorreiterin, ja. Aber das passiert eben mit der Nebenwirkung, dass man die eigene Industrie sehr stark belastet hat, ja. Und das ist eben, wie soll man sagen, das ist sozusagen das eigentliche Problem, dass man hier wenig ausgewogen, wenig spitz, feinfühlig reagiert auf deutscher Seite und eben ja seine eigenen Stärken eben allzu gerne der Klimaschutzpolitik aufzuopfern scheint.
neue Wege, mehr Wissenschaft hören und vor allem weniger aufgeregt mit dem Thema Erderwärmung und Klimawandel umgehen. Das empfiehlt Axel Bojanowski, der das Buch, was Sie schon immer über das Klima wissen wollten, bisher nicht zu fragen wagten, geschrieben hat. Herr Bojanowski, vielen Dank für das sehr aufschlussreiche Gespräch. Spannende Aspekte. Wir könnten es wahrscheinlich noch stundenlang weiterführen. Wir bleiben auf jeden Fall dran am Thema. Vielen Dank dafür.
Danke. Vielen Dank für die Einladung. Danke, hat mich sehr gefreut.